Ihr wisst ja, dass ich nicht in der Gemeinde groß geworden bin und dass ich erst ein bisschen später dazu gekommen bin. Und dann macht man immer wieder so unterschiedliche Erfahrungen. Die ja manchmal so ein bisschen verstören. Aber für mich war das sehr oft so, dass ich Erfahrungen gemacht habe, wo ich gedacht habe, ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Eine der ersten Erfahrungen war ja zum Beispiel, als Bekanntmachungen gemacht wurden. Also, weil da merkte ich auf einmal, hier interessieren sich Menschen füreinander und dachte ich, das ist gut. Eine sehr einschneidende Erfahrung war zum Beispiel, als ich die erste Beerdigung mitgemacht habe und nach der Beerdigung man zusammenkam, um nochmal zu reden über das, was man mit dem Verstorbenen erlebt hat. Da dachte ich, das ist großartig. Und als ich zum ersten Mal dieses Lied gehört habe, da wusste ich auch, ja, das ist richtig, das ist richtig, das ist richtig. Weil ein großartiges Lied, oder? Seien wir doch mal ehrlich. Also da können sich moderne Musiker und Texter mühen, wie sie wollen, also daran zu kommen, das ist schon eine Herausforderung. Okay, Geschmack ist ja da auch unterschiedlich und klingt ja auch ein bisschen, deswegen wird es ja nicht mehr so oft gesungen, klingt ja vielleicht auch ein bisschen so in die Jahre gekommen, aber ich singe es immer wieder gerne und ich finde, wir sollten es nachher nochmal singen und dann vielleicht im Stehen. Und dann aber richtig, also da muss man die Posaunen normalerweise hören. Also und Michael nicht oder was? Du bist dagegen oder? Okay, wer will es nachher nochmal singen? Unbedingt? Okay, das ist eindeutig die Mehrheit. Das wird allein Herrlichkeit sein. Darum geht es ja und das ist ja auch das Thema des heutigen Sonntags. Wir haben ja letzten Sonntag auch schon angefangen, über dieses Thema nachzudenken. Wir haben uns mit Mose und dem Volk Israel beschäftigt, wie sie eben aus Ägypten raus Berg Sinai, durch die Wüste Sinai und am Berg Sinai angekommen sind, um dann eine Erfahrung zu machen. Daher kommt das ja, jetzt schlägt es 13, hatte ich ja letzte Woche dann auch erwähnt, zur menschlichen Wirklichkeit, zur menschlichen Existenz, zum Materialismus kommt etwas hinzu. Also zur 12 kommt eine 1 hinzu und auf einmal ist das Leben weiter und mehr als das, was wir vielleicht so einfach nur greifen können, was wir sehen können. Das ist die Erfahrung, die Israel und die Mose an diesem Berg dann gemacht haben. Und diese Erfahrung hatte ja etwas damit zu tun, dass sie Herrlichkeit oder dass Mose Herrlichkeit Gottes sehen durfte. Ich hatte ja erwähnt, und in der Bibelstunde haben wir uns auch noch mal ein bisschen damit beschäftigt, das war ja so ein Rauf und Runter des Mose, rauf auf den Berg, runter, rauf, runter, und dann sind ja so ein paar Sachen passiert. Und Mose wollte ja die Herrlichkeit Gottes schauen. Und Gott hat sich ihm nochmal offenbart mit seinem Namen und nochmal offenbart mit seinem Wesen. Dann wurde ja die Stiftshütte gebaut, also die ersten 10 Gebote hat er ja zerdonnert, als er runterkam und gesehen hat, sie haben sich ein goldenes Kalb gebaut. Dann kamen ja die zweiten 10 Gebote, also nochmal 2 neue Tafeln. Der Unterschied zu den ersten beiden Tafeln, die ersten beiden Tafeln wurden von Gott geformt und beschrieben. Die zweiten musste dann Mose selber gestalten und beschreiben mit dem, was Gott zu ihm gesprochen hat. Und wir haben eben gesehen, dass Herrlichkeit so ein zentrales Thema ist. Und wir haben am Donnerstag in der Bibelstunde auch nochmal darüber gesprochen, was Herrlichkeit eigentlich ist. Und so richtig greifen kann man es nicht. Was man sagen kann, ist am Ende, dass so Herrlichkeit und Heiligkeit, das gehört ganz eng zusammen. Und Herrlichkeit und Heiligkeit, könnte man sagen, sind zwei Gesichter Gottes. Zwei Ausdrücke des Angesichts Gottes. Aber das so genau zu greifen, um zu erfahren, was das eigentlich ist, Herrlichkeit Gottes, das ist schon nicht so einfach. Dann letzte Woche ja noch diesen Schritt weiter, dass zum Beispiel im Psalm 8 über den Menschen geschrieben wird, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und dann steht da eben, dass er mit Herrlichkeit gekrönt ist. Aber da haben wir uns ja auch dann ein bisschen Gedanken darüber gemacht, dass der Begriff, der im Hebräischen, also Herrlichkeit ist im Hebräischen ja Kabod, dass der Begriff, der hier im Psalm 8 genutzt wird, eigentlich nicht dieser Begriff ist, der Herrlichkeit meint, sondern eigentlich, jetzt sage ich mal nur, wobei nur das auch nicht so ganz fasst, der aber eigentlich nur Glanz meint. Also, und das kann man sich am besten vorstellen, wenn man nochmal sich den Schöpfungsbericht anschaut, wo Gott sagt, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich ist oder das uns ähnlich ist. Also der Glanz des Menschen, könnte man sagen, ist so ein bisschen Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Also es ist nicht die ganze Herrlichkeit Gottes, aber es scheint im Menschen wohl schon auf, etwas von dieser Herrlichkeit, aber dann eben beschrieben als Glanz. Dann haben wir nochmal auch die Reise ins Neue Testament gemacht, wo wir ja lesen, und das ist die Theologie des Johannes, dass eben dieser ewige Gott Mensch geworden ist, also Fleisch geworden ist, und dass dieser Gott unter uns wohnte oder zeltete, wie es da eigentlich heißt. Und dann steht da, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Also immer, wenn man über Herrlichkeit nachdenkt und liest, entdeckt man in der Bibel alt wie neutestamentlich, das hat etwas mit Gnade und mit Barmherzigkeit zu tun. Und Johannes berichtet das, und später in Johannes 17, in dem hohepriesterlichen Gebet, in dem hohepriesterlichen Gebet Jesu, beschreibt ihm Johannes, wie Jesus betet, dass Gott ihm die Herrlichkeit gegeben hat und Jesus diese Herrlichkeit jetzt weitergibt an seine Jünger. Also wenn man unter diesem Begriff Herrlichkeit die Bibel liest, dann wird man entdecken, so vom Alten zum Neuen Testament hin, dass die Herrlichkeit Gottes unterwegs war. Also vom Himmel auf die Erde, alttestamentlich wurde die Herrlichkeit dann entdeckt, eben zuerst in dem Allerheiligsten, in dem Zelt, dann hinterher in dem Tempel, und auf einmal kommt die Herrlichkeit Gottes in einen Menschen, also in Christus, auf diese Welt, das Wort ward Fleisch, und diese Herrlichkeit wird dann von diesem Jesus weitergegeben an seine Jünger. Also Herrlichkeit ist etwas, was sich bewegt und was auch bewegen will. Und vorhin in der Lesung haben wir dann den Apostel Paulus gehört, der den Korinthern etwas schreibt von dem Dienst im neuen Bunde. Oder man könnte auch sagen, eben von dem Dienst der Herrlichkeit in dem neuen Bund. Daniel hat uns ja zu Beginn so ein bisschen mit auf den Weg der Demut genommen. Und das ist auch wichtig bei diesem Thema, immer schön demütig zu sein. Es ist wichtig bei diesem Thema, die Demut im Blick zu haben. Aber eben nicht so, und deswegen wiederhole ich das immer, ihr habt das bestimmt ja von mir schon, was weiß ich, wie oft gehört. Demut hat nichts damit zu tun, dass ich mich hinstellen muss und sagen, irgendwie, ich kann nichts und ich bin nichts, Entschuldigung, dass ich da bin. Das ist ja das Verständnis, was wir von Demut haben. Dass wir dann hören, sei doch mal ein bisschen demütiger und gib doch nicht so an mit dem, was du hast und was du kannst. Das ist nicht die Frage der Demut. Demut heißt eben nicht, mach dich klein und mach weniger aus dir und zeig nicht, was du hast und was du kannst. Demut von Diamoti sein heißt eben oder stellt eben die Frage nach der Dienstwilligkeit. Und das ist eben der Dienst in diesem neuen Bund, an dieser Herrlichkeit. Demut fragt dich, wofür du dein Leben einsetzt, wofür, wem du dienen willst in deinem Leben. Das ist die Frage der Demut und ich eben klein machen. Und in dieser Lesung, eben aus dem 2. Korintherbrief, ging es ja auch genau um diesen Dienst am neuen Bund. Und dieser Dienst ist eben die Frage der Demut, ist eben die Frage danach, wem oder was willst du dienen mit deinem Leben? Und dann lesen wir eben, denn wenn der Dienst, der zur Verdammnis führt, also das ist jetzt ein bisschen schwierig vielleicht auch erstmal zu verstehen, aber Paulus, mit seinem jüdischen Hintergrund, wusste er genau, was das meinte, dass dieser Dienst am Alten Bund am Ende immer nur hervorgebracht hat, dass die Decke des Lebens zu kurz ist. Wenn ich hochziehe, werden die Füße kalt, wenn ich sie runterziehe, dann kriege ich irgendwie was an den Bronchien. Das Leben in Bezug auf Gott hin ist immer so, dass es zu kurz gerät. Und der Bund, das waren ja die 10 Gebote und dann die Tora, hat ja dann auch vorgegeben, was der Mensch tun und was der Mensch lassen soll. Und was ist dabei rausgekommen? Verderbnis, Verdammnis. Am Ende war die Erfahrung des Menschen immer, es ist zu wenig, es reicht nicht. Ich kann ziehen und zerren, wie ich will, ich kann mich anstrengen, ich kann machen und tun, es reicht nicht. Und das ist das, wovon der Apostel Paulus eben spricht, dass der Dienst, der zu Verdammnis führte, also der erste Dienst, auch Herrlichkeit in sich hatte. Klingt jetzt auch vielleicht wieder ein bisschen komisch, aber das meint ja nicht, dass, und das hätte der Apostel auch nie gesagt, dass dieser alte Bund, dass die Tora, dass dieses Gesetz in sich schlecht wäre. Nein, dieses Gesetz hat in sich Herrlichkeit und spiegelt Herrlichkeit Gottes wider. Aber das Problem war, dass dieses Gesetz und diese Herrlichkeit in der Hände des Menschen immer irgendwie degenerierte. Es ist immer schiefgegangen. Man hat dann eben mit diesem Gesetz in der Hand Dinge gemacht, wo Gott gesagt hat, seid ihr verrückt. Das widert mich an. Also bis dahin dann bei den Propheten, die kritisiert haben und gesagt haben, Gott sagt, euer Geplärre, das grellt mir in den Ohren und das, was ihr opfert, das stinkt in meiner Nase. Weil mit dem Gesetz Gottes in der Hand tut ihr Dinge, die vollkommen dem widersprechen, was Herrlichkeit Gottes ist und was Herrlichkeit Gottes meint. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter ist genau so eine Geschichte, wo der Priester und der Levit aus gutem Grund mit dem Gesetz in der Hand an dem vorbeigehen, der unter die Räuber gefallen ist. Die konnten nicht anders nach ihrem Gesetzesverständnis. Und das ist das, was Paulus hier meint, dass dieses Gesetz, was Verdammnis brachte, was aber in sich Herrlichkeit hatte, wenn das schon eben auch Herrlichkeit in sich hat, wie viel mehr hat der Dienst, der zu Gerechtigkeit führt, überschwängliche Herrlichkeit? Also wie viel mehr ist dieser Dienst in diesem neuen Bund, dort, wo die Herrlichkeit zum Menschen gekommen ist und er sie nicht nur auf irgendwelchen Steintafeln, in irgendwelchen Gesetzen vor Augen hatte, sondern wo die Herrlichkeit zum Wesen des Menschen geworden ist. Wie viel mehr Herrlichkeit wird an dieser Stelle dann sichtbar? Deswegen ist im Griechischen dann auch der Begriff für diese Herrlichkeit Doxa. Wir kennen das zum Beispiel einmal so, wenn wir diesen Begriff Orthodoxie benutzen. Und da geht es darum, dass es eben das richtige Verständnis von Herrlichkeit ist. Aber uns begegnet dieser Begriff von Doxa, von Herrlichkeit im Griechischen eben auch, zum Beispiel bei der Doxologie. Und Doxologie ist genau das, was wir gerade miteinander gemacht haben, so ein Lied zu singen. Diese Hymnen zu singen, davon zu singen, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn ich den sehe, der mir diese Herrlichkeit gebracht hat. Und von daher bekommt dieser Begriff Herrlichkeit, auch neutestamentlich im Griechischen, nochmal eine andere Wendung im Gegensatz zu dem, was alttestamentlich Herrlichkeit eben als Schwere, als Gewicht, also das ist ja die eigentliche Übersetzung von Kabod, meinte. Herrlichkeit Gottes, also, und ich würde sagen, das, wonach der Mensch eigentlich strebt, auch in seinem ganzen Streben nach Herrlichkeit in dieser Welt. Wir werden das ja heute Abend dann auch bei diesem Konzert dann hören. Also da geben sich Menschen ja richtig Mühe, ist jetzt ein bisschen flapsig gesagt, ne? Aber ja, warum machen sie das? Weil sie einen herrlichen Abend den Menschen bereiten wollen, weil sie herrliche Musik, das ist dann auch immer Geschmackssache, ob man diese Musik mag oder nicht, aber weil sie diese Musik eben auf eine herrliche Art und Weise den Menschen nahebringen wollen, damit im Menschen etwas anfängt zu klingen, damit im Menschen etwas wird von dem, was vielleicht im Alltag des Lebens eben nicht anfängt zu klingen. Also die Sehnsucht nach, oder das Streben nach menschlicher Herrlichkeit ist meiner Meinung nach immer auch die Sehnsucht nach der Herrlichkeit Gottes. Dass man vielleicht in solchen Augenblicken, wo man dann solche Lieder singt, also mir geht es dann so ein bisschen so Ewigkeit antatscht. So ein bisschen eine Ahnung davon bekommt, ja, das Leben ist mehr und das Leben reicht weiter. Und das ist das, worauf der Apostel Paulus dann die Korinther hinweist, und auf diese Reise will er sie eben mitnehmen. Aber, und das ist dann eben auch wichtig, das sagt man so in der Theologie, der Begriff Herrlichkeit, egal jetzt ob Kabod oder Doxa, ist ein Korrespondenzbegriff. Also ein Begriff, der Korrespondenz will. Und was bedeutet das? Es bedeutet am Ende, dass ich eben nicht nur hingehe, und ich weiß nicht, vielleicht können wir uns nachher nochmal darüber unterhalten oder heute Abend, Gabriel ist, jetzt muss ich mal überlegen, wünschst du dir, wenn du Musik machst, oder auch Sophia oder Eddie, oder wünscht ihr euch, dass die Menschen einen schönen Abend haben, oder schwingt in euch auch so eine Sehnsucht, dass ihr mit dieser Musik Welt verändert? Zwei. Also ist schon auch dann ein großes Ansinnen, ne? Hendrik, bei dir weiß ich, du willst die Welt verändern.
Der erste Punkt ist trotzdem.
Ja. Ist kein Entweder-Oder. Also die Frage ist nur, wo dann die Grenze ist. Also ob ich sage, ich mache euch einen schönen Abend, oder ob ich sage, also durch diesen schönen Abend, durch diesen herrlichen Abend will ich Welt verändern. Der Begriff Korrespondenz meint eben genau Herrlichkeit Gottes, wo sie uns begegnet, ist nicht einfach etwas, was uns das Leben versüßen oder den Abend verschönen will. Nein, Herrlichkeit Gottes will etwas von uns. Die Herrlichkeit Gottes ist eben nicht nur, und das ist ja das, wenn wir so einen beeindruckenden Abend haben, also nur in Anführungsstrichen, dass wir dann Applaus geben und sagen, ja, war super und am nächsten Tag ist wieder alles beim Alten. Die Herrlichkeit Gottes will nicht einfach nur so ein bisschen beeindrucken, das hatte ich letzten Sonntag ja auch schon gesagt, sondern die Herrlichkeit Gottes will sich tief eindrücken in unsere, in deine, in meine Existenz. Die Herrlichkeit Gottes will in mir etwas verändern, will in mir etwas in Bewegung bringen und will nicht am Ende sagen, okay, war ein schöner Gottesdienst, wir gehen nach Hause und am Montag geht alles irgendwie wieder weiter, wie es im Alltag eben so weitergeht. Herrlichkeit Gottes will, dass der Montag und der Dienstag und der Mittwoch geprägt ist von dem Sonntagmorgen. Das ist das, worum es geht. Und darum ringt der Apostel Paulus dann mit den Korinthern, wenn er ihnen diese Verse schreibt. Dass er sagt, diese Herrlichkeit Gottes, der ihr nun dienen dürft, die Frage ist, ob ihr wollt, aber diese Herrlichkeit Gottes, der ihr nun dienen dürft durch das, was in euer Leben hineinkommt, diese Herrlichkeit Gottes will in euch, will in dir etwas bewegen. Diese Herrlichkeit Gottes will sich tief eindrücken, dass in deinem Leben dann das, was du denkst und tust und siehst, geprägt ist von dieser Herrlichkeit, die eben weiterreicht bis zu diesem Moment, wo Mose dann vor Gott stand und mit ihm darüber geredet hat und gesagt hat, ich will deine Herrlichkeit sehen. Darum geht es. Natürlich, dass wir dann auch schöne Lieder singen, in Doxologie, dass die uns zu Herzen gehen, aber dann soll es auch in die Hände und in die Füße gehen, dann soll es auch weitergehen, dann soll davon eben unser Wesen auch bestimmt werden. Charles Gabriel hat ja diese Verse gedichtet, ein amerikanischer Liederdichter, und Hedwig von Redern, der eine oder andere wird sie ja kennen, hat diese Verse dann übersetzt ins Deutsche. Und Hedwig von Redern war ja auch eine Schriftstellerin, die viele Lieder geschrieben hat oder einige Lieder geschrieben hat. Und wenn ich so unterwegs bin in meinem Leben, dann fange ich zwischendurch immer wieder an zu singen und dann singe ich, ja, so bin ich schon ein paar Tage älter, singe ich nicht so moderne Anbetungslieder, sondern dann singe ich, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein. Und ganz oft singe ich auch, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Ein Lied von Hedwig von Redern, die in ihrem Leben viel Not und Elend auch erlebt hat, in vielen schwierigen Situationen auch war und die durch ihre Lieder etwas vermittelt hat von dem, was Herrlichkeit Gottes im Leben eines Menschen bewirkt, nämlich, dass eine Ausrichtung da ist und eine Kraft, die auch in den schwierigen Momenten des Lebens in der Lage ist, einem Richtung und Ziel zu geben. Denn es gibt von diesen schwierigen Situationen in unserem Leben genug, wo wir vielleicht manchmal auch nicht wissen, was wir tun sollen und wie es weitergehen kann. Das sind dann ganz persönliche Schicksalsschläge mitunter. Hedwig von Redern hat da einige von erlebt. Aber es sind auch, Fragen der Weltpolitik. Zum Beispiel Afghanistan. Seit Jahrzehnten mühen wir uns dort ab oder mühen sich unterschiedliche Nationen dort ab, um irgendwie, ich weiß gar nicht, was man da will. Wir haben jetzt erlebt, dass dieser Einsatz zig Milliarden gekostet hat und am Ende, so sehe ich das, man kann das gerne anders sehen, nichts gebracht hat. Woher bekommt man jetzt Richtung für solche Situationen? Ich weiß nicht, wer von euch, wann war das denn? Am Mittwoch oder Donnerstag, den großen Zapfenstreich sich angeguckt hat. Habt ihr gesehen? Vorm Reichstag. Also großer Zapfenstreich zum Gedenken an den Einsatz in Afghanistan. also Zapfenstreich kommt ja daher, dass dann in früheren Zeiten ein Offizier dann mit einem Musikanten, also wenn die Soldaten dann in den Kneipen waren, ist er dann umhermarschiert und hat immer mit dem Stock auf dem Zapfen, also auf den Zapfhahn geklopft. Und dann wusste man, Feierabend, alle gehen nach Hause. Und so ist das ja auch ein Ritual. Ich habe mir das angeguckt und ich habe da schon meine Schwierigkeiten mit. Also ich finde es gut, dass wir an unsere Soldaten denken, die dort ihr Leben gelassen haben, aber die auch für ihr Leben gezeichnet sind. Denn wenn man aus dem Krieg kommt, man kann überlebt haben, aber man ist fürs Leben gezeichnet. Das macht der Krieg mit einem. Und deswegen finde ich gut, dass wir daran denken. Aber ich habe echt eine Krise bekommen, weil es gehören ja unterschiedliche Elemente dann dazu. Und dann eben großes Tralala und dann wird aber auch gebetet. Dann kommt eben der Befehl, großer Zapfenstreich, Helm ab zum Gebet. Und dann, wie man das so macht beim Militär. Und dann kommt aber kein Pfarrer, der betet, sondern dann spielt man ein Lied. Und wisst ihr, welches Lied die gespielt haben? Nicht nimm ein das gute Land, das Gott dir gibt. Das wäre für. Und also da ist mir echt ein bisschen schlecht geworden. Ich bete an die Macht der Liebe. Und da dachte ich, was ist denn das für ein Gebet? Ein wunderbares Gebet. Aber wir denken an den Afghanistan-Einsatz, an die vielen Toten und bei uns über 50 und in Afghanistan die ganzen Zivilisten, die mit und durch uns und von uns getötet wurden. Und dann spielen wir, ich bete an die Macht der Liebe. Was ist denn das für ein Glauben? Der hat sich nichts eingedrückt in die Wirklichkeit. Da hat sich nichts irgendwie verfestigt in dem Menschen, der von dieser Herrlichkeit herkommt, damit sein Handeln und sein Streben davon bestimmt wird. Das ist einfach nur Kultur und mehr nicht. Nach so einem Einsatz, so einem gescheiterten Einsatz über 20 Jahre, und jetzt stellt euch mal die Afghanen vor, die das vielleicht hören, die ihre Kinder durch diesen Drohnenkrieg, durch diesen Verdammten verloren haben, dass unsere Armee dann spielt, ich bete an die Macht der Liebe. Was kommt denn dann? Dann sagen die, also, ach, das ist Liebe? So stellt ihr euch Liebe vor? Es waren nicht eure Drohnen, es waren die Drohnen der Amerikaner. Aber, liebes Volk, ihr denkt doch gerade darüber nach, in der Bundesrepublik auch bewaffnete Drohnen euch anzuschaffen, oder? Ist das Ausdruck von, ich bete an die Macht der Liebe? Herrlichkeit Gottes ist nicht einfach etwas, was man dann zwischendurch mal anbetet und dann geht man zum Tagesgeschäft über und lässt sein Handeln und sein Reden bestimmen von irgend, ja, was weiß ich, was Gewinn, Streben oder Machtgehabe oder ist mir egal was. Herrlichkeit Gottes will nicht nur mal ein bisschen beeindrucken, sondern will sich eindrücken in meine Wirklichkeit. Will sich eindrücken in unsere Wirklichkeit, damit durch unser Leben sich etwas verändert und verwandelt in dieser Welt. Darum geht es bei der Herrlichkeit Gottes. Und was mache ich da mit dem Alltag meines Lebens? Vor den Herausforderungen, vor denen ich stehe. Ich fange immer an zu singen. Weiß ich den Weg auch nicht? Du weißt den wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Ist doch umsonst, dass ich mich sorgend mühe. Das ängstlich geht mein Herz, sei spät, sei es früh. Herrlichkeit Gottes will sich in meinem Leben eindrücken, so dass ich in den Momenten der Angst und wo ich nicht weiter weiß, nicht destruktiv anfange zu handeln, sondern aus dieser Geborgenheit heraus, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl, überlege, was ich tun und was ich vielleicht lassen kann. Herrlichkeit Gottes will in mir das dann auch verankern und tief eindrücken, das, was Gerd Terstegen ja so gedichtet hat, Gott ist gegenwärtig. Nicht nur am Sonntag, nicht nur, nein, Gott ist gegenwärtig. Wie wichtig ist das in den Momenten, wo ich dann in Situationen hineinkomme, wo ich ja eigentlich dann nur um mich schlagen will, weil ich mich bedrängt fühle, wo ich jetzt irgendwie zeigen will, dass ich ja doch dies und jenes kann, weil ich gerade gescheitert bin. Gott ist gegenwärtig, hilft mir dabei, dass ich sage, ja Gott, wenn du jetzt da bist, dann kann im Endeffekt passieren, was will. Aber was nicht passieren wird, ist, dass deine Liebe und deine Güte und deine Barmherzigkeit von mir weicht. Wir können ja mal darüber nachdenken für unser persönliches Leben, was sich ändern würde, wenn wir dort, wo wir vor Herausforderungen stehen, uns darauf wieder besinnen. Gott, deine Herrlichkeit ist gegenwärtig. Deine Herrlichkeit, du selbst bist bei mir. Was ist deine Herrlichkeit? Güte und Barmherzigkeit. Sie verlassen mich nicht. Und ich weiß den Weg jetzt gerade nicht, aber ich will mich auf meinem Weg dem anvertrauen, der diesen Weg weiß, weil das ist der Weg des Menschen. Und davon berichtet der Apostel Paulus dann am Ende dieses Abschnittes. Wir gehen von der Herrlichkeit aus und wir gehen auf Herrlichkeit zu. Und auf diesem Weg, so beschreibt er das dann am Ende in diesen Versen, werden wir verwandelt von einer Herrlichkeit zur nächsten. Jetzt sehen wir noch, wie in einen Spiegel, der nicht richtig etwas zeigt. Dann aber werde ich erkennen, so wie ich erkannt bin. Wir sind auf dem Weg hin zur Herrlichkeit. Und Herrlichkeit soll uns, Gottes Herrlichkeit soll uns auf dem Weg bestimmen. Und diese Herrlichkeit wird manchmal angebetet in den Liedern, wird manchmal auch, ich sag mal, bekannt in der Orthodoxie, wird manchmal gelebt auch in der Orthopraxie. Aber diese Herrlichkeit ist am Ende das, was vor uns steht und die Frage stellt, darf ich meine Wirklichkeit in dich hineinlegen, in dich hineindrücken? Darf ich das? Und dann wird so etwas, davon bin ich überzeugt, nicht passieren, dass wenn wir einen Kriegseinsatz uns daran erinnern, spielen, ich bete an die Macht der Liebe, weil das glaubt uns doch kein Mensch. Man würde es uns glauben, wenn wir hingingen, um den Menschen, den Nationen in dieser Welt zu helfen, die am Boden liegen und nicht weiter wissen. Wenn wir Friedensbringer werden und nicht über Krieg versuchen, Frieden zu gestalten. Denn Friede ist immer der Weg zum Ziel des Friedens. Einen anderen Weg zum Frieden gibt es nicht. Und für mich liegt dieser Friede tief verborgen in dieser Herrlichkeit Gottes, die auf uns, die in uns hineingekommen ist. Ja, da kann man nur jubeln und da kann man nur Gott feiern für dieses großartige Geschenk. Es gibt eine geistliche Übung, um das immer wieder neu dann auch zu entdecken und zu erleben. Und diese Übung heißt ruhig werden, schweigen, stille sein vor unserem Vater. Ja, das kann man auch singen, lasst uns das miteinander tun.